Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.
Hallo Tanja.
Hallo Corinna.
Das ist heute unsere Weihnachtsfolge. Ich freue mich da total drauf, weil ich finde, Weihnachten ist immer eine unheimlich schöne Zeit. Worauf freust du dich Weihnachten immer?
Ja, ich liebe auch die Advents- und Weihnachtszeit und ich mag besonders gerne Kerzenschein. Und natürlich darf der Besuch vom Weihnachtsmarkt nicht fehlen.
Der Weihnachtsmarkt, finde ich, ist immer wieder ein Highlight hier in Bremerhaven. Es gibt da immer so viele leckere Naschereien. Ich bin ja immer dem Schmalzkuchen so verfallen. Was isst du gerne?
Die gebrannten Mandeln dürfen bei mir nicht fehlen. Mhm. Ja, und ich habe heute auch eine Spezialistin da, die Alexandra Ausborn.
Und die wird uns gleich berichten, was wir alles auf dem Weihnachtsmarkt sonst noch so erleben können.
Genau, die Besonderheiten und die Highlights.
Wir hören gleich mal rein.
Endlich ist es soweit. Der Bremerhavener Weihnachtsmarkt hat eröffnet. Und bei mir ist heute Alexandra Ausborn, erste Vorsitzende des Schaustellerverbands. Moin, Alex.
Moin.
Freust du dich auch so auf den Weihnachtsmarkt und konntest das gar nicht abwarten?
Ja, klar. Also Weihnachten an sich. Wir freuen uns ja alle auf Weihnachten, auf Weihnachtsmarkt, auf Gebäck, auf Glühwein, auf alle die schönen Sachen. Wenn es nach mir geht, könnte es 365 Tage im Jahr Weihnachten sein.
Ja, es ist wirklich eine schöne Zeit. Alles funkelt und es erleuchtet und zieht sich bei uns durch die Innenstadt in der Fußgängerzone vom Theodor-Heuss-Platz bis zur Großen Kirche. Und du bist ja auch da mit einem Stand, ne? Mhm. Was hast du im Angebot?
Okay, also das, was ja die meisten anspricht, ist natürlich Glühwein.
Ja.
Ganz viel leckeren Glühwein. Fehlen. Dann haben wir noch einen Crepe-Stand auf dem Weihnachtsmarkt, durch den wir eigentlich hauptsächlich bekannt sind. Und der darf dann natürlich auf dem Weihnachtsmarkt auch nicht fehlen.
Nee, Crepe mag ja auch jeder. Ne? Von süß bis herzhaft, da ist ja alles mit dabei.
Ja, von jung bis alt. Also mir wurde schon gesagt, das Kind mag den Crepe, weil die Mama während der Schwangerschaft schon gegessen hat.
Ah. Okay, das kann natürlich sein. Ja, und wir haben dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt auch eine Besonderheit. Wir haben nämlich eine Genussführung. Das ist ganz neu.
Genau.
Und die findet dienstags um 15.30 Uhr statt. Die kann man buchen. Und dann geht es zu verschiedenen Buden. Unter anderem auch zu deinem, zur Crepe-Bude.
Genau.
Und das Schöne an der Führung ist, man kommt mit den Schaustellern ins Gespräch, erfährt etwas über die Besonderheiten, über das Angebot. An manchen Ständen kann man sogar selber Hand anlegen, Zuckerwatte drehen, Mandeln rösten oder bei dir vielleicht auch mal einen Crepe umdrehen. Und dann gibt es auch Verkostungen. Und dafür hast du, glaube ich, ganz exklusiv etwas vorbereitet.
Ja, ne? Genau. Wir haben uns überlegt, dass, wenn es sowas Tolles schon gibt, dann produzieren wir auch exklusiv für die Führung einen Crepe. Und zwar gibt es dann einen Bratapfel-Crepe. Der steht nicht auf der Karte. Das ist was ganz Besonderes. Ist auch sehr aufwendig in der Umsetzung. Aber wir haben gedacht, was Besonderes ist für den Punkt super.
Das klingt auch super. Also ich liebe Bratapfel und dann noch im Crepe. Das ist wirklich super. Wir geben euch natürlich die Infos dazu in den Shownotes und ihr könnt euch darauf freuen. Die Tour endet mit einem Highlight, nämlich ihr fahrt mit dem Riesenrad und könnt dann über den beleuchteten Weihnachtsmarkt sehen. Und natürlich gibt es auch noch eine Erinnerung an diese Tour. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es ja eine Menge zu sehen. Und das Schöne ist ja, dass wir Platz haben.
Genau. Also ich finde es mittlerweile, dass, na, vielleicht ist es auch durch Corona so ein bisschen entstanden, wir haben eigentlich alle gerne ein bisschen Platz um uns herum, um auch die Situation genießen zu können. Also es ist einfach schöner und auch dieses Weihnachtsflair, das alles genießen zu können, braucht man Platz.
Genau.
Und davon haben wir jede Menge. Durch den Aufbau, durch die Entwicklung über Jahre, wie das alles so entstanden ist. Und das ist einfach nur schön, weil man alles so genießen kann, wie es auch ist. Man kann auch alles wahrnehmen. Man wird nicht durch eine Masse an ein und der anderen Stelle vorbeigeschoben und kriegt es gar nicht mit und denkt am Ende, wie, du hast da was gesehen? Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, das finde ich auch. Also ich hatte das auch schon auf anderen Weihnachtsmärkten, wenn man dann mit der Masse so mitgeschoben wird. Man kann gar nicht an den Buden stehen bleiben und die Auslagen anschauen. Oder wenn man dann was isst, dann wird man angerempelt und das macht dann keinen Spaß. Und das ist eben bei uns entzerrt. Wir haben den Weihnachtsmarkt Weihnachtsmarkt rund um die große Kirche und dann durch die Fußgängerzone bis zum Theodor-Heuss-Platz. Und das Schöne ist, in der Fußgängerzone stehen die Märchenhütten. Es ist immer schön anzusehen, wenn die Familie mit den kleinen Kindern davor stehen bleiben und die lauschen dann mit großen Kulleraugen den Geschichten. Die finde ich also wirklich sehr gut gelungen.
Ja, nicht nur unbedingt die Kinder. Gucken Sie sich mal die Erwachsenen an.
Ja, das
stimmt. Wenn da ein und das andere Auge kullert, weil die total zurückversetzt sind in ihre Kindheit. Und das macht doch so eine Zeit aus.
Da hast du mich ertappt. Ich bleibe nämlich auch bei jeder Märchenhütte stehen und höre mir das an. Ich finde es wirklich schön. Es gibt aber auch noch jede Menge Programm auf dem Weihnachtsmarkt. Jedes Wochenende kommt nämlich der Weihnachtsmann von 15 bis 18 Uhr und verteilt Nüsse und Mandarinen an die Kinder. Dann gibt es am 6. Dezember, am Nikolaustag, den großen musikalischen Nikolausumzug. Von der großen Kirche bis zum Theodor-Heuss-Platz um 17 Uhr geht's da los. Dann gibt es am 7. und 8. Dezember eine Eiskletterwand, an der sich die Kleinen ausprobieren können. Oder am 21. und 22. Dezember von 13 bis 18 Uhr das große Meet and Greet mit Anna, Elsa und Olaf. Das können die Kinder, glaube ich, auch schon nicht abwarten. Aber wahrscheinlich auch die Eltern nicht. Am 22. Dezember gibt es die Sing-Mit-Veranstaltung mit dem Gospelchor und Georgia Balke sowie David Schollmeier. Georgia Balke ist ja bekannt aus dem Fernsehen. Und am 23. Dezember gibt es dann die große Feuer- und Lasershow an der großen Kirche. Das ist Gänsehaut-Feeling, findest du nicht auch?
Ja, klar. Also generell Feuer ist ja ein magischer Anziehungspunkt.
Ja.
Kann man nicht abstreiten, ne? Wenn man schon klein war, ist man angefangen und es hört einfach nie auf. Aber komplett das Ganze drumherum. Ne? Also ich finde ja auch immer sehr toll, wenn man mitbekommt, wie viele Leute sich dafür interessieren. Das ist dann ja schon schön. Und dieses Singen mit dem Chor zusammen, ist das finde ich tatsächlich noch ein bisschen schöner.
Ja, das stimmt.
Wenn da alle aus Herzensseele anfangen zu trällern, egal ob es schief ist oder nicht, in der Gruppe kriegt man es ja nicht mit. Das finde ich tatsächlich noch schöner als Feuer.
Ja, Weihnachtsmarkt ist einfach Geselligkeit und Miteinander. Ne? Mit Familie, mit Freunden, mit Kolleginnen und Kollegen. Das ist immer eine schöne Zeit. Und man kann dann natürlich auch noch schöne Geschenke finden. Für alle, die noch nichts haben für Weihnachten. Die kleine Weihnachtswelt eröffnet immer freitags, samstags und sonntags auf dem Theodor-Heuss-Platz. Da gibt es liebevoll gefertigtes, dekoratives, Wolle, Schmuck, Honig, Liköre, Gin, Konfitüren und vieles, vieles mehr.
Genau, und jedes Wochenende ein Wechsel. Also
genau.
Es sind ja immer welche da, auch wenn man jetzt sagt, oh, ich war das erste Wochenende da, hab schon geguckt. Nein, es war nicht alles. Man kann gut das zweite, dritte und vierte Wochenende auch kommen, weil ja immer welche wechseln. Die Resonanz ist super, also es kommen immer mehr und die Hütten sind belegt. Darum, man kann gut jedes Wochenende vorbeischauen, es ist immer was Neues dabei.
Ja, und wirklich schöne Sachen.
Ich habe auch schon eingekauft.
Ja. Ja, wie du schon sagst, du wirst ja dann die ganze Zeit dort stehen und Dienst tun, damit es uns gut geht und wir die Schlemmereien haben. Nur vom 24. bis 26. Dezember ist dann der Weihnachtsmarkt geschlossen, damit auch ihr Weihnachten feiern.
Genau. Weihnachten ist der einzige Feiertag, den wir haben im Jahr. Und es war ja mal so, der Weihnachtsmarkt ging bis zum 22. Dezember.
Ja.
Dann irgendwann bis zum 23., dann über Weihnachten. Und ohne, dass es jetzt blöd klingen soll, aber ich finde, jeder sollte sich irgendwann mal bewusst werden, dass nicht Geld verdienen das Wichtigste im Leben ist, sondern eigentlich die Familie. Ich würde auf gar keinen Fall auf diese 3 Tage mit meinen Kindern oder mit meinen Eltern, Großeltern habe ich leider nicht mehr, aber mein Schwiegervater, das ist ja der älteste Schausteller, den es noch hier im Bremerhaven gibt, der ist 95 Jahre alt.
Ach.
Und das sind dann so Sachen, da möchte man zu Hause sein. Also diese 3 Tage sind heilig für uns und dann freuen wir uns, wenn wir total motiviert wiederkommen für die restlichen Tage, weil es geht ja dann ab dem 27. weiter. Ja, und dann hat man nochmal so eine Restmotivation.
Und ich finde es auch schön, dass unser Weihnachtsmarkt dann bis zum 30. Dezember geöffnet hat, weil viele kommen ja zu Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr dann nach Hause wieder zu ihren Familien. Man verbringt Zeit miteinander, aber nach den genussvollen Tagen bewegt man sich auch gerne wieder, macht einen Spaziergang und da bietet sich ein Besuch des Weihnachtsmarktes einfach an und dann kann man da wirklich nochmal in aller Ruhe und zusammen das alles genießen.
Genau.
Ja, Alex, dann danke ich dir.
gerne,
dass du hier warst. Den Hörerinnen und Hörern möchte ich noch einen Tipp geben. Wer nicht genug bekommen kann von Lichterglanz und Gefunkel, für den ist die Lichterfahrt mit dem Hafenbus etwas. Die geht durch die funkelnde Seestadt und findet bis Februar immer freitags von 19 bis 21 Uhr statt. Start ist beim Deutschen Schifffahrtsmuseum. Da könnt ihr also erst über den Weihnachtsmarkt gehen und dann in den Bus steigen. Auch die Infos gebe ich euch dann in den Shownotes bekannt. Ja, Alex, vielen Dank, dass du hier warst.
Gerne, gerne.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Jetzt habt ihr sicher Lust auf den Weihnachtsmarkt bekommen und vielleicht auch auf den Winter. Corinna, dazu hattest du ja einen ganz besonderen Gast im Studio, der im ewigen Eis war, oder?
Richtig, genau. Bei mir zu Gast war Dr. Matthias Wietz. Er war auf der Forschungsexpedition mit dabei, und zwar auf dem Forschungseisbrecher Polarstern. Und die sind zum Nordpol gefahren. Er berichtet nicht nur von seiner Forschung, sondern auch, wie er die Region empfunden hat und wie das Leben und Arbeiten da auf dem Forschungsschiff ist. Es ist ein total spannender Reisebericht ins ewige Eis. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Matthias Wietz vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Hallo Matthias.
Moin.
Matthias, ich freue mich total, dass das heute hier geklappt hat, dass du hier vor Ort bist, weil ich kenne dich eigentlich nur, dass du unterwegs bist, auf Forschungsstationen überwinterst oder mit dem Forschungsschiff Polarstern unterwegs bist.
Naja, also überwintern habe ich noch nicht gemacht, bis jetzt nur in den Sommermonaten, da bin ich dann noch ein bisschen zu schwach vielleicht für, aber ja.
Genau, und das ist nämlich auch heute unser Thema. Du wirst von deiner letzten Expedition zum Nordpol berichten mit der Polarstern. Bevor wir da aber einsteigen, kannst du einmal kurz dein Forschungsgebiet skizzieren oder was du am Alfred-Wegener-Institut machst? Du bist ja Meeresbiologe.
Genau, ich bin Meeresbiologe vom Studium her und habe mich dann auf die kleinsten Organismen im Meer konzentriert irgendwann, vor allen Dingen die Bakterien. Mhm. Die meisten Leute haben ja nicht so gute Meinung zu Bakterien, die sind aber extrem wichtig fürs Ökosystem, weil sie eigentlich die gesamten grundlegenden Prozesse mit beeinflussen, den ganzen Kohlenstoffkreislauf, der im Endeffekt dann auch viel mit allen anderen Lebewesen zu tun hat in der Nahrungskette. Mhm. Ich finde es ein extrem faszinierendes Gebiet. Wollte ich eigentlich nie hin in die Mikrobio und es hat sich dann so ergeben und im Endeffekt bin ich total froh drum, weil man einfach da auch ganz viele neue spannende Sachen erkennen kann oder entdecken kann, die noch gar nicht bekannt sind.
Ja.
Und genau, es geht im Endeffekt um die Rolle von Mikroorganismen im globalen Nährstoffkreislauf, kann man sagen.
Ja, das hört sich sehr komplex an. Du warst auf der Sommerexpedition im letzten Jahr, in 2023, mit unserem deutschen Forschungsschiff, der Polarstern. Da seid ihr von Tromsø, von Norwegen aus gestartet und seid zum Nordpol gefahren.
Genau.
Also, ich war noch nie am Nordpol, stell's mir aber sehr weiß, sehr kalt vor und ab und zu kommt mal ein Eisbär vorbei. Ist das so? Wie würdest du aus deiner Sicht diese Region beschreiben?
Ja, also es ist kalt und weiß mit Einschränkungen. Es war sehr wenig Eis da im letzten Jahr, was leider ein genereller Trend ist. Mhm. Allgemein sieht es eigentlich ziemlich ähnlich aus überall, muss man ganz ehrlich sagen, in der Arktis. Also ob man jetzt am Nordpol ist oder 1000 Kilometer davor, sobald man halt in dem Packeis drin ist, in dem dichten Eis, ist es relativ ähnlich. Es ist eine unglaublich faszinierende Landschaft natürlich. Teilweise ist sie im Sommer leider oft im Nebel, das heißt, wir hatten nicht so oft wirklich Sonnenschein.
Ja.
Was aber dann auch oft eine, ja, fast schon mystische Stimmung teilweise herstellt, wenn man halt einfach alleine mit dem Schiff irgendwo mitten im Nirgendwo ist. Es ist einfach eine unglaublich eindrückliche Erfahrung, dort zu sein und das einfach mal mitzuerleben, durch das Eis zu brechen. Und klar, Eisbären gibt es auch, nicht so viele. Es ist eigentlich wirklich eine Wüste.
Ja.
Man sieht sehr wenig Lebewesen, was auch sehr eindrucksvoll ist. Also man hört sehr wenig außer dem Schiff, keine Vögel, sehr wenig Vögel, obwohl da auch die mittlerweile immer weiter nach Norden fliegen, je weiter das Eis zurückweicht. Mhm. Ja, es ist eine einzigartige Erfahrung auf jeden Fall.
Mhm. Aber ihr hattet 24 Stunden Sonnenschein, wenn du sagst, war viel Nebel, aber auf jeden Fall hattet ihr keine Nacht, richtig?
Genau, also erst zum Ende, also die Fahrt ging ja bis Anfang Oktober waren wir wieder in Bremerhaven. Man hat dann langsam so ein bisschen Abendstimmung bekommen in den letzten Tagen, wo wir dann auch wieder weiter nach Süden gefahren sind. Da hatten wir dann auch wieder dann zum ersten Mal richtig Nacht, für ein paar Stunden zwar nur. Mhm. Aber genau, eigentlich haben sich 7 Wochen oder so im kompletten Tageslicht abgespielt, was natürlich auch sehr spannend ist auf der einen Seite, aber auch sehr komisch, weil der Körper einem oft einfach nicht sagt, geh jetzt ins Bett, sondern eher, ach, bleib doch noch auf, es ist doch erst 2 Uhr morgens oder so. so. Mhm. Ganz davon abgesehen natürlich, wir haben viele Nachtschichten gemacht, Nachtschichten in Anführungsstrichen, das heißt, es ist dann Arbeit, ne? Mhm. Und wenn man halt um 4 Uhr morgens an Deck steht, im hellsten Licht und dann irgendwelche Geräte an Bord hieft, ja, das ist schon sehr, sehr spannend und einzigartig.
Ja, nun sind wir schon mittendrin in deiner Forschungsexpedition. Erzähl noch einmal ganz kurz, warum habt ihr diese Forschungsfahrt gemacht? Was war der Hintergrund?
Also der Hauptgrund ist, oder einer der Hauptgründe ist, es gab vor mittlerweile 12 Jahren, 2012, gab es eine ganz ähnliche Expedition, die eine ähnliche Fahrtroute genommen hat. Und wir haben jetzt quasi diese Expedition wiederholt, weil es natürlich immer extrem wichtig ist, gerade in Zeiten des Klimawandels, dass man Veränderungen über die Zeit dokumentiert. Mhm. Das ist natürlich in der Arktis relativ schwierig, weil man da sehr selten hinkommt. Oder es ist einfach sehr aufwendig, große Kampagnen wie diese zu starten. Mhm. Im Endeffekt war es eine Bestandsaufnahme des gesamten Ökosystems, vom Eis bis zur Tiefsee, mit verschiedensten Techniken, verschiedenste Disziplinen, die sich ergänzt haben an Bord, dass wir eigentlich untersuchen wollen, wie halt die Bedingungen in den Meeresströmungen zum Beispiel, in den Wassermassen, wie das mit der Biologie zusammenhängt. Mhm. Und ein ganz großer Faktor natürlich die Eisbedeckung. Also wie ist die Eisbedeckung, was passiert? Es gibt da sogenannte Kopplungen zwischen Eis und Tiefsee. Mhm. Das ist quasi, was immer an der Oberfläche passiert, sinkt halt irgendwann runter in die Tiefsee und dient halt als Nahrungsquelle quasi für die Tiefseeorganismen. Mhm. Und dieses System ist halt sehr stark vom Eis abhängig und von den Eisbedingungen. Und deswegen wollten wir jetzt halt im Endeffekt untersuchen, wie sich nach 12 Jahren dieses gesamte System verhält, ob es Änderungen gibt zum letzten Mal, um halt erste Erkenntnisse zu bekommen, wie sich vielleicht die zukünftige Arktis halt verändern wird. Im Hinsicht wirklich dieses Gesamten, und das ist halt eigentlich das Wichtigste und auch das Spannendste an der Expedition, dass wir versuchen, diese Disziplinen so gut wie möglich zusammenzubringen. Mhm. Weil alles, was in der Biologie passiert, ist natürlich auch von der Physik abhängig, von der Chemie im Wasser und so weiter.
Mhm. Also es beeinflusst sich gegenseitig, die Faktoren.
Genau, es hängt alles im Endeffekt miteinander zusammen.
Ja. Also ihr habt die Eisdicke gemessen? Und ihr habt ja auch den Meeresgrund untersucht. Also ihr seid ja über 4 Kilometer tief gegangen mit euren Unterwasserrobotern und habt euch da den Meeresboden angeguckt.
Genau.
Also es sind unheimlich faszinierende Bilder damit entstanden. Warum macht ihr das? Warum schaut ihr euch den Meeresboden an? Lebt da überhaupt irgendwas? Kann da überhaupt was leben? Also der Druck muss ja auch unheimlich groß sein.
Der Druck ist sehr groß. Die meisten Tiere, die natürlich da unten, oder viele sind halt wirbellose, das heißt, die können halt komprimiert werden sozusagen. Mhm. Oder bestehen zum Großteil aus Wasser.
Die Seegurke zum Beispiel.
Die Seegurke, genau. Mhm. Die war natürlich auch sehr prominent immer auf unseren Aufnahmen vertreten. Das ist halt so der häufigste Organismus. Es gibt 2 Seegurkenarten, die am häufigsten sind. Die leben im Endeffekt von dem, was von oben runter rieselt. Und das ist halt wiederum der Link wieder zum Eis. Wenn das Eis dünner ist oder nicht da ist, es gibt bestimmte Algen, die zum Beispiel unter dem Eis wachsen. Die waren 2012 sehr häufig. Mhm. Die sieht man dann auch auf dem Meeresboden mit den Kameraaufnahmen. Und das sind quasi so Hotspots von Nährstoffen für verschiedene Organismen. Wenn das Eis halt dünner ist oder diese Algen fehlen, was dieses Jahr oder letztes Jahr der Fall war auf der Expedition, sinkt halt viel weniger zum Meeresboden von diesen Algen. Und dadurch ist halt das Nahrungsangebot ganz anders. Und das war halt auch einer der Gründe, die wir halt untersucht haben. Und das war eine der spannenden Erkenntnisse zum Beispiel, die wir jetzt schon gesehen haben, dass halt die Eisbedingungen sehr unterschiedlich waren zwischen den beiden Jahren. Das Eis formiert sich halt in verschiedenen Regionen der Arktis und es hat sich letztes Jahr in einem anderen Teil als 2012 formiert. Und das war wahrscheinlich ein Grund, warum die Bedingungen letztes Jahr sehr unterschiedlich waren. Und sowas wurde halt noch nie zum Beispiel untersucht. Und das war ein sehr interessantes Ergebnis dieser Expedition auf jeden Fall.
Also, dass diese Algen praktisch enorm sich reduziert haben.
Genau, es gibt halt wirklich so Matten, das sind halt quasi wie so Wälder, die unter dem Eis wirklich hängen und wenn das Eis schmilzt, sinken die halt ab zur Tiefsee und genau, da dienen sie halt als Nahrung für Seegurken zum Beispiel und genau, die haben halt größtenteils gefehlt dieses Jahr.
Ja, habt ihr dafür irgendwie eine Erklärung, dass da irgendwie eine Strömung oder wo ihr Zusammenhänge herstellen könnt?
Genau, das ist das, was ich gerade schon kurz angesprochen hatte, dass das Eis formiert sich halt meistens so am sibirischen Schelf und das kann man halt, das ist sehr interessant, nachverfolgen mittels Satellitentechniken, dass man quasi so eine Rückberechnung machen kann, wo das Eis herkommt. Es gibt dann diese sogenannte polare Drift, transpolare Drift, wo das Eis, was sich halt da in Sibirien bildet, über die Zentralarktis in die Framstraße fließt, also in den Nordatlantik quasi. Mhm. Wir haben herausgefunden, dass sich das halt letztes Jahr anders gebildet hat, in einer anderen Region der Arktis. Mhm. Da wird halt schon sehr viel an Nährstoffen quasi gebunden oder an Organismen gebunden bei diesem Prozess der Eisbildung. Mhm. Das heißt, die Algen, die halt jetzt gefehlt haben, waren unter Umständen gar nicht von vornherein da oder hatten wir weniger Chancen, sich dann anzusiedeln auf dem weiteren Weg durch die Arktis. Genau, das ist halt quasi die Zusammenhänge, die zum Beispiel zwischen Biologie, Physik, Chemie und so weiter existieren, die wir versuchen rauszufinden.
Aber haben diese Zusammenhänge oder diese Ereignisse eigentlich auch Auswirkungen auf uns jetzt hier? Also ich sag mal, die Arktis, der Nordpol ist ja weit weg. Hat das irgendwelche Auswirkungen für uns? Hängt das auch zusammen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Das ist einfach noch sehr wenig verstanden, auch weil wir allgemein den Nordpol an sich oder die Arktis an sich ja es nicht so wirklich verstehen. Also was natürlich große Auswirkungen auf uns hat, was da dann eher in der Atmosphäre stattfindet, die veränderten Luftmassen zum Beispiel, dass sich da halt Änderungen ergeben, die halt dann unter Umständen mehr oder weniger kalte Luft hier nach Nordeuropa führen. Was halt meistens in der Diskussion ist, ob der Golfstrom sich halt abschwächt, aber das findet natürlich jetzt nicht in der Zentralarktis statt, sondern diese Prozesse.
Ja.
Das ist ja eher so Richtung Nordatlantik, vor Grönland da oben. Also was jetzt wirklich die Zentralarktis, ob das jetzt direkte Auswirkungen auf uns hat, das ist halt noch nicht klar. Aber natürlich, wenn das Eis weggeht, sich die Meere da immer stärker erwärmen, verändern sich natürlich da die Nahrungsnetze sehr stark, vermehrtes Algenwachstum. Natürlich wird es Auswirkungen haben.
Und dafür seid ihr denn ja immer mit dem Forschungsschiff unterwegs, um das weiter zu beobachten. Du hast es eben schon gesagt, wenn man mit diesem Forschungsschiff unterwegs ist, man ist ja ziemlich alleine. Gibt es da auch so Momente, ich sag mal, es kann ja auch mal was kaputt gehen oder kann ja mal irgendwas passieren auf dem Schiff, wo man denkt, oh Mist, man kann jetzt nicht mal eben so in die Werkstatt, oder wie behelft ihr euch da? Das Schiff ist ja insofern ja kein Schiff, sondern eigentlich eine Forschungsplattform.
Genau, es ist eine Forschungsplattform, aber es gibt natürlich von der Mannschaft, also sehr hilfreich unter Unterstützung. Es gibt natürlich Werkstätten, die auch, wo sie auch immer können, natürlich unterstützen, wenn irgendwelche Probleme anstehen. Das heißt, die Bedeutung der Mannschaft muss man auf jeden Fall ganz klar rausheben. Das kommt immer so ein bisschen, denkt man immer nicht so drüber nach, aber ohne die geht natürlich nichts. Ganz davon abgesehen bringen wir natürlich aber eigentlich alles mit in doppelt und dreifacher Ausführung. Also, dass man jetzt nicht nur ein Teil eines Geräts dabei hat, sondern auch Ersatzteile mitnimmt. Werkzeug mitnimmt, um halt notfalls auch reparieren zu können. Und das passiert natürlich häufiger mal, dass irgendwas nicht funktioniert und dass man teilweise auch improvisieren muss, um Lösungen zu finden, um doch an seine Proben zu kommen.
Ja, und wie muss ich mir das Leben auf so einem Forschungsschiff vorstellen? Ihr wart ja 2 Monate unterwegs und wenn man dann sagt, so jetzt ist Feierabend, jetzt gehe ich mal schick essen oder ich gehe ins Kino.
Ja. Also es ist tatsächlich, finde ich, eigentlich wie ein eigenes Universum, so ein Forschungsschiff. Man ist ganz schnell in ganz anderen Abläufen, also nach ein paar Tagen eigentlich schon verschwimmen die Tage. Also man hat eigentlich keine Wochentage mehr. Man strukturiert sich eigentlich die Tage eher nach dem, was auf dem Essensplan steht. Da gibt es also den Seemannssonntag am Donnerstag, da gibt es dann immer was Besonderes und Eis gibt es immer donnerstags und sonntags, glaube ich.
Okay.
Und also man denkt eigentlich eher dann, wann es welches Essen gibt, wann welcher Shop auf hat. Wir haben ja auch einen Shop an Bord, wo man halt zu verschiedenen Tagen verschiedene Sachen kaufen kann. Also man sagt dann, heute ist heute ist Montag, sondern heute gibt es Bier im Shop.
Heute gehe ich shoppen.
Also es ist einfach wirklich, und gerade auch, weil einfach, man hat ja da jetzt kein wirkliches Privatleben sozusagen. Man teilt sich halt eine Kammer mit einer weiteren Person. Man ist ja eigentlich immer von Leuten umgeben. Man hat sehr wenig Zeit für sich. Dann natürlich, dass eigentlich das alles verschwimmt sowieso mit der Arbeit. Es gibt ja keine festen Arbeitszeiten, dass man jetzt morgens um 9 anfängt und um 5 geht man jetzt weg.
Ihr seid also sozusagen immer im Einsatz.
Ja, nicht immer, aber man hat dann einen Stationsplan und der ist natürlich dann davon abhängig, wie schnell man durchs Eis kommt und diverse andere Sachen. Und das ist halt auch eine Riesenaufgabe immer von der Fahrtleitung, das alles zu harmonisieren, die verschiedenen Gruppen. Und dann ist es im Endeffekt so, dass man dann irgendwann gesagt bekommt, okay, deine Probennahme ist jetzt um und das ist dann, kann dann alles innerhalb von 24 Stunden sein. Und das heißt, man kann halt ab und zu um 3 Uhr nachts anfangen, um 7 Uhr morgens anfangen. Das trägt natürlich dann dazu bei, dass man plus das ständige Tageslicht eigentlich vollkommen durchdreht, sozusagen. nicht durchdreht, aber dass man einfach, ja, man lebt halt in anderen Dimensionen sozusagen. Und es ist irgendwie so ein bisschen zeitlos. Man kann das gar nicht so wirklich beschreiben, wenn man das nicht mal selbst miterlebt hat. Aber es ist einzigartig und für mich ist es einfach immer, gerade wenn es so eine Stimmung ist, wie wir sie letztes Jahr hatten, das ist auch noch nicht immer so. Und da war es einfach wirklich harmonisch. Man hat auch viel Spaß zusammen. Man feiert natürlich auch mal zusammen. Und es ist einfach so eine intensive Zeit, die man gar nicht beschreiben kann, aber einfach einzigartig ist. Man kann natürlich auch mal Filmeabende machen, geht ins Schwimmbad, spielt da Wasserball, so eine Mischung aus Wasserball und Rugby ist das dann. Also, ja. Das ist schon wirklich toll.
Ja, und ihr habt ja auch eine eigene Band gegründet auf dem Forschungsschiff.
Genau, das sind die Ark Watchers. Wer sie noch nicht kennt, sollte definitiv mal die Augen offen halten. Genau, das war einfach auch was die Fahrt absolut einzigartig gemacht hat. Ein absoluter Zufall, dass sich drei Leute also mit mir eingeschlossen gefunden haben an Bord, die zwar irgendwie wussten, dass sie Musik machen, aber naja, der eine nimmt halt irgendwie sein kleines E-Drum-Set immer mit auf Ausfahrten, weil es dann nicht viel Platz wegnimmt. Morten, der zweite im Bunde, hat sich so eine kleine tragbare E-Gitarre gekauft, weil ein Teil des Schiffs kaputt war, das wussten wir schon vorher und wo unklar war, was wir wirklich an Probennamen machen können. Und Polarstern dann hatte halt kurz vorher oder die Werft eine dritte Gitarre gekauft, einfach so für Bordunterhaltung.
Ja.
Und das hat sich dann so zusammengefügt, dass mit dem Filmteam, was auch an Bord war, die haben uns auch riesig unterstützt, wir auf einmal dann ziemlich cooles Equipment zusammen hatten, natürlich immer noch sehr amateurhaft sozusagen und spontan, aber dann diese Band formiert haben und das dann immer größer quasi wurde. Wir hatten halt drei Live-Auftritte
an Bord. Ja, also wirklich schadverdächtig, ne?
Ja.
Und ihr habt ja sogar, also das finde ich sensationell, ein Konzert am Nordpol gegeben, ne?
Ja, also das kann man sagen, also Rolling Stones oder sowas können da einpacken. Ich glaube, das haben wenig Leute geschafft, dass sie am Nordpol mal gespielt haben.
Ja, bloß mit der Anreise der Fans wird es dann schwierig.
Die Anreise ist ein bisschen schwierig, es war auch ein bisschen kalt an den Fingern, das auf jeden Fall. Aber ja, das war einfach einzigartig. Und wer vielleicht diese Doku gesehen hat, da war ja wirklich strahlender Sonnenschein. Ich meinte ja eben schon, es ist meistens leider sehr neblig, aber das war wirklich ein perfekter Tag. Also ja, man kann es einfach nicht anders beschreiben.
Ja, also die Doku, die du gerade erwähnt hast, das ist vom NDR, die Dokumentation eurer Forschungsreise. Ja. Wir können das gerne auch nochmal in den Shownotes verlinken. Es ist wirklich sehr sehenswert. Und da kommt auch nochmal diese positive Stimmung also des gesamten Teams rüber. Also ihr wart ja ein internationales Team und es waren ja nicht nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an Bord, sondern auch Techniker, Ingenieure und Köche. Und also man hat es gemerkt, was für eine positive Stimmung da war. Und ich fand auch, obwohl ihr ja von den Ergebnissen, also die man jetzt schon auf dem Schiff dann wahrnehmen konnte, dass, wie du schon eben sagst, dass die Algen halt abgenommen haben, die unterm Eis sich befinden, was ja eigentlich so ein bisschen besorgniserregend ist, wo ihr trotzdem positiv wart und gesagt habt, warum ist das so und wie können wir da entgegenwirken? Also dieser positive, zielorientierte Umgang, das hat eine unheimlich gute Stimmung verbreitet aus dieser Reportage heraus. Also es hat mich sehr beeindruckt. Also
ja, das sehr freut sehenswert. Mich. Ja, es war wirklich auch eine einzigartige Stimmung, also das kann man nur so sagen.
Aber du bist ja sowieso sehr engagiert, wenn es darum geht, deine Forschungsergebnisse zu kommunizieren. Und zwar habt ihr ja ein eigenes Format am Alfred-Wegener-Institut gegründet, Wissenschaft fürs Wohnzimmer.
Ja.
Beschreib einmal kurz, was ist das? Kommt ihr da zu mir ins Wohnzimmer?
Das hatten wir sogar mal überlegt, es wirklich auch andere Formate zu machen. Meistens ist es halt so, also das hat sich tatsächlich in der Corona-Zeit, Anfang der Corona-Zeit entwickelt, dass wir überlegt haben, wie können wir unsere Forschung überhaupt mal besser kommunizieren. Das ist ja unabhängig von Corona auch ein wichtiges Thema. Und ja, und da damals natürlich viel über Online-Portale lief, haben wir halt gestartet diese YouTube-Livestreams, wo wir immer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einladen, die über ihre Forschung erzählen, in einem kleinen, sagen wir mal, eher so familiären, gemütlichen Rahmen. Wir sind halt ein paar Leute, die halt dann quasi die Gastgeber sind aus dieser Avis for Future, Wissenschaft fürs Wohnzimmer Bewegung. Und genau, haben immer einen Vortragenden da und über alle möglichen verschiedenen Themen, nicht nur Naturwissenschaften, aber auch gesellschaftswissenschaftliche Sachen, gerne mit Bezug zum Klimawandel natürlich, aber auch allgemein interessante Sachen aus allen Bereichen der Wissenschaft. Und da reden wir dann so eine halbe Stunde mit einer kleinen Diskussion. Im Live-Chat können die Zuschauer dann halt Fragen stellen, die wir dann in der Sendung selbst beantworten. Mittlerweile ist es noch alle zwei Wochen. Wir sind immer noch am Ball. Wir haben nächstes Jahr fünfjähriges Jubiläum.
Ja, toll.
Dass wir so lange durchhalten würden, war, glaube ich, auch nicht allen so klar. Aber ja, es macht immer noch Spaß und es geht immer noch weiter.
Ja, also es lohnt sich da einzuschalten. Also man kann sich ja auch die alten Folgen alle noch anschauen.
Es ist für die Ewigkeit dokumentiert, alles. genau, auf YouTube, unserem Kanal Wissenschaft fürs Wohnzimmer, gerne einfach folgen und dann mal reinschauen.
Genau. Also wirklich super spannend, was du berichtet hast von der Forschungsreise. Geht es jetzt demnächst wieder los? Bist du wieder auf der Forschungsstation Neumayer 2 oder?
Die Neumayer 2 ist mittlerweile schon im Eis versunken. Es gibt schon die Neumayer 3.
Ach du Schande.
Ja, macht ja nichts. 2 oder 3 ist ja auch nicht so wichtig. Ja, genau. Es geht jetzt mal Richtung Antarktis. Tatsächlich geht es Heiligabend an Bord. Ja, da wird halt auch, das ist halt auch eine Sache bei Forschungsfahrten, da wird halt keine Rücksicht drauf genommen auf irgendwelche Befindlichkeiten.
Wir hatten gerade alle Zeit am 24.
Da sollte hier noch niemand was vorhaben. Ne? Mhm. Ja, da gehen wir dann in Namibia an Bord und schippern dann runter zur antarktischen Eiskante. Natürlich auf dem Weg machen wir schon diverse Probennahmen. Ein Teil davon ist halt die Versorgung der Neumayer-Station. Wenn wir Glück haben, können wir die auch besuchen, aber das ist dann quasi eher nur die Versorgung, neues Essen für die nächste Überwinterungszeit und das ganze nächste Jahr. Und dann geht unsere Fahrt weiter. Enden werden wir dann auf den Falklandinseln. Das wird eine sehr lange Fahrt sein, bis März. Also so lange war ich auch noch nicht an Bord. Nochmal zwei Wochen länger als die Aquatch-Expedition. Und mal sehen. Leider wird, glaube ich, die Band nicht an Bord sein.
Schade.
Aber dafür gibt es ein paar Pinguine und insgesamt ein bisschen mehr Leben. Also die Antarktis ist auf jeden Fall deutlich lebendiger, sagen wir mal so. Und deswegen, ich freue mich sehr, auch mal in diese Gebiete jetzt bald zu kommen.
Ja, also verbringst du Weihnachten wieder mit deiner Forschung?
Weihnachten und Silvester mit meinen Forschungskollegen und den Bakterien natürlich. Aber es ist auch, ja, ich war schon einmal Weihnachten an Bord und das ist natürlich auch eine coole Erfahrung.
Ja, das glaube ich. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn du vielleicht im April wieder von deiner Forschungsexpedition berichten könntest.
Auf jeden Fall, das können wir gerne machen.
Prima, Matthias, ich freue mich. Und vor allen Dingen, ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn wir uns dann wiedersehen.
Da freue ich mich auch drauf.
Dann erstmal herzlichen Dank und ja, viel Erfolg bei der nächsten Forschungsfahrt.
Danke dir und danke für die Einladung, dabei zu sein.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen, dass wir euch jetzt auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt haben und freuen uns, wenn ihr auch mal einen Bummel über den Bremerhavener Weihnachtsmarkt macht. Und wir wünschen euch eine tolle Weihnachtszeit.
Freut euch auf die Silvesterausgabe, bei der wir in die Sterne gucken.
Bis dann!
Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.